Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren. Digitales und Politik. Authentisch und inspirierend. Von uns für Sie. Wir sprechen heute mit Frau Prof. Dr. Luise Hölscher. Sie ist Staatssekretärin im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Von Frau Hölscher wollten wir erfahren, wie gelingt der digitale Staat? Wir haben diese Folge live am 1. Dezember 2025 bei uns im Basecamp aufgenommen. Im Vordergrund unseres Gesprächs stehen zentrale Fragen zur digitalen Transformation Deutschlands. Welche Prioritäten setzt das Ministerium für die Digitalisierung von Verwaltung und Gesellschaft? Welche konkreten Maßnahmen sind geplant, um digitale Innovationen zu fördern? Und wie gelingt eine effektive Zusammenarbeit mit anderen Ressorts und den Ländern, um Digitalisierungsvorhaben im ganzen Land erfolgreich umzusetzen? Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Philipp Gröschel und ich wünsche Ihnen nun viel Freude am Zuhören und beim Weiterdenken. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Basecamp-Community, herzlich willkommen heute an diesem Montagmittag hier im Basecamp. Wie gelingt der digitale Staat? Darüber möchten wir heute diskutieren mit einer Frau, die sich da sehr gut auskennen sollte. Und bevor wir da einsteigen, Frau Hölscher, ich hatte eben die Gelegenheit, Ihnen schon das Basecamp kurz vorzustellen, möchte ich die Gelegenheit auch hier nochmal nutzen. Seit über 10 Jahren nutzen wir diesen Ort, um über die digitale Transformation unserer Gesellschaft zu diskutieren. Warum tun wir das als O2 Telefonica? Wir alle erleben die digitale Transformation als Nutzer, als Bürger mit unserem Smartphone in der Hosentasche ständig. Sie ist allgegenwärtig. Ja, und die Folgen dieser Transformation, dieser Veränderung, die sind vielfältig und müssen auch diskutiert werden. Dazu haben wir verschiedene Formate. Nachgefragt ist unser Format, bei dem eine Person im Mittelpunkt steht, 30 Minuten eine digitale Expertin, ein digitaler Experte, um über Aspekte dieser Veränderung, dieser Transformation zu diskutieren. Und ich darf Ihnen unsere Gästin zunächst kurz vorstellen, bevor wir dann auch ins Thema einsteigen. Frau Hölscher studierte ursprünglich Betriebswirtschaftslehre in Osnabrück und hat dann erstmal eine wissenschaftliche Karriere gestartet mit Promotion und Habilitation. Dann ging es in die Wirtschaft das erste Mal zu einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, aber auch wieder zurück in die Wissenschaft dann. Seit 2014 war Frau Hölscher an der Frankfurt School of Finance Professorin, bis sie dann 2010 Staatssekretärin das erste Mal in ihrem Leben wurde. Allerdings nicht im Bund, sondern im schönen Land Hessen, dort im Finanzministerium. Dann ging es weiter zur Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und nochmal zurück in die Wirtschaft. Also Sie haben viele verschiedene Stationen absolviert. Von 2018 bis 2021 waren Sie dann in verschiedenen Unternehmen in leitenden Positionen tätig, bis Sie dann hier ins wunderschöne, manchmal etwas graue und trübe, aber trotzdem vielfältige Berlin gekommen sind. 2022 dann als Staatssekretärin ins Bundesfinanzministerium und jetzt ganz neu in der Welt des Digitalen seit 2025 im Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Das ist eine sehr vielfältige und bewegungsreiche Karriere. Auch privat sind Sie vielfältig unterwegs. Sie haben es gerade eben schon kurz diskutiert. Sie sind nämlich passionierte Dressurreiterin und dementsprechend nicht nur beruflich, sondern auch privat in Bewegung. Und das hört sich, finde ich, sehr, sehr spannend und abwechslungsreich an. Ja, Frau Hölscher, schön, dass Sie hier sind. Wir freuen uns sehr. Nun aber rein in die Themen. Und Sie sind ja, wie schon erwähnt, relativ neu in der Welt des Digitalen. Es gibt viele Digitalpolitiker hier auch auf der Bühne, die man über Jahre immer wieder sieht, weil sie das Feld schon lange mit beackern. Für uns Digitalos waren Sie erstmal neu. Sie haben gerade eben im Vorgespräch ja schon gesagt, es gibt durchaus aus dem Finanzwesen auch das ein oder andere digitale Thema, was Ihnen nicht unvertraut ist. Aber vielleicht mal zum Einstieg, was bedeutet für Sie ein digitaler und moderner Staat? Und warum ist es so wichtig, dass wir als Deutschland uns in diese Richtung bewegen?
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Frage und zunächst mal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf und mit Ihnen über das schöne Thema Digitalisierung und Verwaltungsdigitalisierung sprechen darf. Ein moderner digitaler Staat ist für mich ein Staat, in dem alles, was ich auf ein digitales System, einen Computer, einen Speicher, eine Datenablage zurückführen kann, dass das alles automatisch passiert, und dafür die Menschen in der Verwaltung mehr Zeit und Raum haben für die Menschen, die in der Verwaltung Fragen haben, die Bedürfnisse haben, die nicht durch den Computer geklärt werden können. Das heißt, es ist kein Digital Only, sondern ein wohl abgewägtes, was kann ich an einen Computer abgeben und was sollte ein Mensch machen?
Ja, ich glaube, mehr menschliche Zeit in Behörden wünscht man sich, vor allen Dingen, wenn man hier in Berlin lebt, doch manchmal. Man freut sich ja schon, wenn man einen Termin bekommt, das ein oder andere Mal. Insoweit ist das sicherlich was, was jeder nachvollziehen kann. Prozesse automatisieren, digitalisieren, um dann auch wirklich mehr ansprechbar zu sein für den Bürger. Das ist, denke ich, sehr wichtig, um auch ein positives Erlebnis des Staates zu haben. Und wo wir beim Thema positives Erlebnis sind, welches positive Erlebnis wünschen Sie sich denn am meisten? Welche staatliche Anwendung sollte aus Ihrer Sicht unbedingt digitalisiert werden, um dieses positive Erlebnis zu stärken?
Oh, da fallen mir extrem viele ein. Ich nehme mal, darf ich zwei nennen?
Auf alle Fälle gerne. Eine ganze Liste auch, wenn Sie wollen. Ich habe auch selber Ideen.
Also. Ja, bin ich ziemlich sicher. Ideen gibt es ja sehr viele. Es ist immer die Frage, was geht. Ich arbeite im Moment mit dem Team im Ministerium, aber auch in anderen Ministerien an einem ganz konkreten Thema, nämlich an der Frage, wie kann ich zukünftig in Deutschland schneller ein Unternehmen gründen? Das läuft unter verschiedenen Begriffen. Gibt es schon den Start-up-Hafen in Schleswig-Holstein, dann gibt's das Unternehmertum in München, will jetzt etwas neu aufstellen für die GmbH. Die Bundesnotarkammer ist da unterwegs, aber das sind alles so verschiedene lose Enden und wir möchten gerne, meine Idee ist, dass wir die zusammenführen. Das Problem ist nämlich nicht, dass der einzelne Prozess nicht digitalisiert ist, aber die verschiedenen Prozesse sind nicht miteinander verknüpft. Das heißt, der Mensch, der Gründer, der Unternehmer muss jedes Mal wieder seine Daten angeben, jedes Mal wieder warten, bis irgendjemand auf irgendeinen Knopf gedrückt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das über eine wie auch immer geartete Datendrehscheibe oder einen Datenbypass, sodass ich nur noch einmal eingebe, alles dahinter automatisch läuft, Standardfälle automatisch, ohne dass ein Mensch das noch anschaut, ausgesteuert werden, nur noch die komplizierten Fälle dazu führen, dass ein Verwaltungsmitarbeiter den Telefonhörer oder das Keyboard in die Hand nehmen muss, um loszutippen. Das ist so mein Traum, an dem ich im Moment ganz konkret arbeite. Damit hat heute Morgen um 7.30 Uhr mein Tag angefangen.
Warum ist es so wichtig, schnell ein Unternehmen gründen zu können?
Ich glaube, also einmal, damit man schneller Unternehmen gründen kann.
Ja.
Zum Zweiten steht es ist ein Symbol. Es steht dafür, ob Deutschland es seiner Wirtschaft leicht oder schwer macht, zu funktionieren. Denn ich kenne es selber, diesen Schritt, jawohl, ich traue mich jetzt in die Selbstständigkeit oder ich traue mich jetzt, was Eigenes zu machen. Das ist ein ganz großer Schritt und da stehen so viele Unwägbarkeiten dahinter. Da sollte der Staat einem das nicht noch mit irgendwelcher Bürokratie schwer machen. Und allein in der Erfassung der Informationen jetzt für das Projekt, an was muss ich denn alles denken und wer ist dafür zuständig und wie häufig gibt's diesen Wer in Deutschland? Also wie viele verschiedene Register oder wie viele verschiedene Ämter? Da sollte jemand, der diesen Sprung wagt, sich nicht mit auseinandersetzen müssen. Ein Eingang, smart rein, einfach angeben, vorausgesetzt, da liegt jetzt keine besondere Situation dahinter, irgendwie aus einem größeren Unternehmenskonglomerat oder so, sondern wirklich der Mensch, der anfängt, der sollte es einfach haben. Das ist meine Idee dahinter.
Ich glaube, es ist eine sehr, sehr schöne dahinterliegende Idee. Der Staat, der es einem nicht schwer macht, sondern einfach, den würde sich jeder wünschen. Nicht jeder hat ihn vielleicht schon immer so erfahren, aber das ist eine sehr, sehr schöne Vision auf alle Fälle.
Es gibt auch immer Verwaltungsleistungen mit Symbolcharakter.
Ja.
Sie haben es gerade selber gesagt, wie lange brauche ich, bis ich einen Termin beim Einwohnermeldeamt habe in Berlin oder überhaupt beim Amt? Das ist inzwischen zum Symbol für Verwaltungsversagen geworden, dass es zu lange dauert, dass es zu kompliziert ist. Verflixt nochmal, die meisten Sachen, die Sie da machen wollen, die gehen heute online. Vielleicht noch nicht in Berlin, vielleicht auch in Berlin und Sie wissen es nur nicht. Vielleicht noch nicht, aber wir müssen bestimmte Dinge nachsteuern im Hintergrund und warum das dann nicht machen.
Absolut. Klingt sehr überzeugend für mich. Jetzt sind wir schon tief thematisch eingestiegen. Nichtsdestotrotz noch eine persönliche Frage zu Ihrem Einstieg in die Welt des Digitalen. Was hat Sie am meisten überrascht, als Sie ins Digitalministerium eingezogen sind und sich begonnen haben, so intensiver auch mit dem Thema Digitalisierung von Verwaltungsprozessen jenseits des Finanzwesens zu beschäftigen? Was war für Sie, ja, vielleicht haben Sie auch eine positive und eine negative Überraschung, aber was waren so in den ersten Monaten so Aha-Momente?
Ich habe ja meine Vorerfahrung vor allen Dingen im Bereich Steuerdigitalisierung, Finanzdigitalisierung. Und in dem Fachthema kenne ich Digitalisierungsprobleme von beiden Seiten, von Landes- und von Bundesseite. Und ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass man sich dort nach und nach viel stärker daran orientiert hat, wie geht's denn einfacher? Und nicht mehr, wer hat die Federführung, wer hat die Hoheit, sondern wir müssen einfach gemeinsam schneller und effizienter werden. Was mich erstaunt hat, als ich jetzt in diese neue Rolle gekommen bin, dass die allgemeine Verwaltungsdigitalisierungs-Community viel, viel weiter ist. Die warten jetzt alle drauf, ob im IT-Planungsrat oder in der Digitalministerkonferenz oder in der föderalen Modernisierungsagenda oder wo auch immer. Die warten darauf, dass jetzt endlich mal einer vorangeht. Nicht im Sinne von, du sagst, was wer zu tun hat, sondern lass uns doch mal über gemeinsame Standards sprechen, lass uns sie festlegen. Und wenn es sie gibt, dann halten sich alle dran. Und einer hat den Hut auf zu kontrollieren, ob sich alle dran halten. Das muss nicht der Bund sein, das könnte auch ein Land sein. Aber da ich ja selber die Länder ganz gut kenne, weiß ich, dass die sich dann sehr schnell verhakeln in, da habe ich die Federführung, da hast du die Federführung, red mir da nicht rein, das ist meins. Da ist der Bund vielleicht gerade ein guter Mediator in diesem Konzert der unterschiedlichen Befindlichkeiten. Und mich hat erstaunt, wie weit die Erkenntnis ist, ganz zu schweigen von den Kommunen auf kommunaler, ich meine, die meisten Verwaltungsleistungen laufen ja auf kommunaler Ebene und die Kommunen, vielen steht das Wasser bis zum Hals. Die möchten gerne Lösungen und suchen händeringend nach jemandem, der ihnen hilft. Und da sind wir gerne dabei.
Das baut auch schon perfekt die Brücke eigentlich zum nächsten Themenfeld, das ich hier auf die Bühne mitbringen wollte. Sie sind ja nicht nur für Digitalisierung, sondern auch für Staatsmodernisierung zuständig. Und das ist ja sogar die Abteilung, die auch in Ihrem Geschäftsbereich mitliegt. Das hört sich ja erstmal Staatsmodernisierung nach einer sehr komplexen und auch nicht immer sehr konkreten Unterfangen an, weil man da von Deregulierung zu Digitalisierung zu Prozesse einfach abschaffen, sich alles drunter vorstellen kann. Und noch dazu hat man mit sehr, sehr vielen Akteuren zu tun. Das ist das, was Sie auch gerade eben schon angeschnitten haben. Und was mich mal interessieren würde, ist, mit all diesen Akteuren von Ländern über Kommunen, Bund, die Bundesbehörden, wie schafft man es, am meisten ein wirkliches Zusammenwirken, eine Zusammenarbeit mit diesen Akteuren zu etablieren, zu realisieren. Was sind da die Erfolgsmechanismen, die dazu beitragen können, dass am Ende man auch wirklich an einem Strang hier zieht?
Jetzt möchten Sie ein Erfolgsrezept für alles.
Das ist fast wissen wie Fußball-Bundestrainer, nicht wahr? Also
man wie muss, gut, dass ich von Fußball keine Ahnung habe.
Ich auch nicht.
Ich würde sagen, einfach machen.
Ja.
Und zwar miteinander, gemeinsam machen. Ist übrigens auch das Motto unseres Ministeriums, gemeinsam machen.
Sehr gut.
Aber ich meine das ernst. Wenn ich mir ein ganz konkretes Thema nehme und mit den Menschen darüber spreche, warum es so kompliziert ist, eine Lösung zu finden, dann findet sich sicherlich gemeinsam eine Lösung, die alle mitgehen können und die schneller und einfacher und meistens auch günstiger ist, als wenn jeder weiter so vor sich hin wurschtelt. Und diese Vorgehensweise, ist mein Erfolgsrezept, hat einen Nachteil. Man muss sehr tief in den Maschinenraum. Man muss nämlich erstmal gemeinsam Vertrauen aufbauen. Das heißt, ich nehme mir ein Thema und erarbeite mit dem Team, woran hakt das denn? Schneller Unternehmen zu gründen. Besteht aus verschiedenen Schritten. Ein Schritt, Sie brauchen eine Steuernummer. Das läuft im Finanzamt. Die haben ihren Prozess perfekt digitalisiert. Der zweite Schritt ist, ich muss mein Unternehmen, wenn es gewerblich ist, zum Handelsregister anmelden. Auch das ist komplett digitalisiert in weiten Teilen. Leider sind die Prozesse nicht miteinander verlinkt. Das heißt, ich muss es doppelt machen und vielleicht, also die Anmeldung, und vielleicht geht im Hintergrund noch irgendetwas, ein Verzögerungsfaktor, den ich von außen gar nicht sehe. Und sich gemeinsam in den Maschinenraum zu begeben und zu sagen, so und jetzt lass uns das mal das Problem mal lösen. Dann finde ich zur Lösung.
Ja, das ist in der Tat so. Auch meine persönliche Erfahrung ist ja, dass in dieser E-Government-Welt eigentlich ein sehr großes Team-Spirit herrscht. Und eine gemeinsame Überzeugung, Dinge auch zusammen zu machen. Selbst wenn es nicht durch und durch erfolgreich bisher war, ist ja die Idee des OZG und des einer für alle Konzepts, ein Land entwickelt eine Technologie, die andere einsetzen, basiert ja genau darauf. Und das ist das, was auch schon seit vielen Jahren diskutiert wird. Und wir hoffen auf weiterhin diesen Team-Spirit im Bereich der Staatsmodernisierung und Verwaltungsdigitalisierung. Über das Thema Unternehmensgründung haben wir gerade schon gesprochen, aber es gibt ja noch viele andere Felder, in denen wir sozusagen eine Modernisierung und Digitalisierung uns erwünschen oder darauf hinarbeiten. Können Sie vielleicht noch ein, zwei weitere Beispiele nennen, wo Sie sagen würden, hier ist Staatsmodernisierung, ein moderner, digitaler Prozess wichtig, um sagen wir, auch eine spürbare Entwicklung bei der Bevölkerung zu zeigen, dass wir einen Fortschritt in diesem Bereich Staatsmodernisierung auch wirklich haben?
Sehr gerne. Ich glaube, ein sehr wichtiger Schritt wird die Einführung unserer Wallet sein, unserer EU-basierten, in Deutschland hergestellten und Security-abgesicherten Wallet. Das wird, denke ich, für alle Menschen in der digitalen Welt oder auch in der nicht perfekt digitalen, aber im irgendwie Smartphone-behafteten Welt, was ja sehr viele von uns sind, wird ein riesiger Vorsprung sein. Ich habe dafür immer so ein Bild im Kopf, das ich gerne erzähle. Ich stelle mir vor, ich miete ein Auto und das mache ich online. Und dass ich bin, das weiß ich nach mit meiner digitalen Identität, die auf meinem Smartphone liegt, in der Wallet. Ich bezahle auch gleich mit dem Zahlungsmittel, das in der Wallet liegt, auch abgesichert. Ich weise nach, dass ich das Auto tatsächlich fahren darf, weil ich einen Führerschein habe. Den gebe ich gleich auch in der Anmeldung oder in der Buchung mit an. Und ich bekomme in dem Augenblick, in dem ich das Auto übernehme, das in der Zukunft vermutlich auch über einen elektronischen Code aufzuschließen ist, sodass ich es mir selber holen kann, ich bekomme auch gleich den Fahrzeugschein automatisch für die Dauer der Miete in die Wallet gestellt. Und dann fahre ich los und habe alles, ohne dass ein Mensch irgendwo etwas machen muss, hat natürlich auch eine Downside. Wenn ich dann ein Knöllchen kriege, dann landet das auch automatisch. Und wenn der Führerschein weg ist, ist er aus der Wallet dann gleich weg. Macht es für den Staat auch einfacher. Ja. Aber das ist für mich so der Inbegriff dessen, dass das Leben einfacher wird, wenn der Staat sich gut aufstellt.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Vielleicht mal kurz, um das Publikum hier mit einzubeziehen. Wer von Ihnen verlässt ab und zu mal das Haus ohne Portemonnaie? Na, schon ein paar. Wer verlässt denn gerne das Haus ohne Smartphone? Ist nicht ganz so deutlich, wie ich mir das gewünscht hätte, aber ich habe das Gefühl, das Smartphone hat man häufiger dabei. Also ich kann es nur von mir selbst sagen. Ich habe eigentlich das Portemonnaie nur noch dabei wegen dem Personalausweis und dem Führerschein. Sonst wäre es nicht da. Und ich gehöre auch zu denjenigen, die sich an manchen Flughäfen, es gibt ja so Flughäfen, wo man beim Boarding nochmal den Ausweis zeigen muss, immer blamiere, weil ich halt das Ticket auf dem Handy habe und dann wollte doch noch meinen Ausweis. Dann fange ich an, meinen Rucksack auszupacken, nach dem Ausweis zu suchen. Und ich frage mich immer in diesen Situationen, warum ist es nicht alles hier? Und deswegen, wenn das mal kommt, erfüllt es zumindest eine meiner großen Visionen oder Wünsche. Ich glaube aber, ich bin da nicht der Einzige, dass natürlich das Leben viel einfacher wäre, wenn man ja diese Karte, man ist es gewohnt, das Flugticket, die Bezahlkarte, das Bahnticket, man hat das alles auf dem Smartphone, warum eigentlich nicht den Ausweis und den Führerschein? Das würde das Leben definitiv einfacher machen. Was mich natürlich besonders interessiert, ich komme auch von einem privaten Unternehmen und nicht nur in der Gründung, sondern auch später im Betrieb. Was glauben Sie, wo können Unternehmen und Staat dann auch besser zusammenarbeiten, um sagen diese digitalen Anwendungen auch gemeinsam zu nutzen und auch für eine Akzeptanz bei der Bevölkerung zu sorgen?
Wir haben uns ja alle hervorragend angewöhnt, auf den Staat zu schimpfen. Ja. Und wenn irgendwas nicht geht, dann ist meistens die Verwaltung oder irgendein Ministerium schuld. Aber den Weg, den wir jetzt gerade gehen, in die Richtung Prozesse digital zu machen, einfacher zu machen, den können wir nur gemeinsam gehen. Und mein Wunsch an die Wirtschaft wäre, gehen Sie den mit uns. Helfen Sie dem Ökosystem Digitalisierung gemeinsam schneller, besser zu werden. Das kann die Verwaltung nicht alleine. Wir brauchen dort manchmal auch Hilfe, auch Anstoß von außen. Aber wir brauchen dann auch Input. Also wir haben einen Dialog mit Unternehmen für diese EUDI-Wallet, also die deutsche europäische Wallet. Welche Anwendungen könnt ihr euch denn vorstellen? Und da sind über 70 Unternehmen gekommen und haben gesagt, ich kann mir Anwendungen vorstellen. Autovermietung ist jetzt ein Beispiel. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Und lassen Sie uns den Weg gemeinsam gehen. Dafür sind aber auch Dialogformate wie diese gut. Manchmal muss man dann aber auch ins Eingemachte gehen und schauen, wo sind denn auch Probleme, wo können wir, wenn wir tiefer bohren, gemeinsam Lösungen finden.
Gerade bei der Wallet gibt es bei uns auch ein gutes Beispiel. Immer dann, wenn Sie eine neue SIM-Karte aktivieren, einen neuen Mobilfunkanschluss aktivieren, muss auch die Personalausweisnummer hinterlegt werden. Das ist Sicherheitsregulierung in Deutschland. Heute ist es so, dass die dann manuell sozusagen häufig abgetippt wird von den Mitarbeitern im Verkauf oder im Callcenter telefonisch durchgegeben wird. Das ist natürlich nicht ideal. Und da entstehen natürlich auch Fehler. Also selbst wenn nur jede 100. oder 500. Ausweisnummer falsch abgetippt ist, bei einer großen Kundenbasis, entstehen eine ganze Menge falscher Datensätze und das ist nicht ideal. Kann man natürlich alles durch einen reibungslosen digitalen Prozess vermeiden. Kürzlich erst fand hier ja in Berlin der europäische Digitalgipfel statt. Ein großes Thema in der Digitalpolitik, über das wir alle viel diskutieren und was ein Stück weit auch, wenn man den digitalpolitischen Teil des Koalitionsvertrags und den Mindset dieser Regierung mitbestimmt, ist dieses ganze Themenfeld digitale Souveränität. Und das spielt natürlich im Zusammenhang mit Verwaltung und Staat nochmal eine ganz besondere Rolle, weil der Staat sich, genauso wie jedes Privatunternehmen selbstverständlich auch, aber in seiner Aufgabe als auch Verwalter der Daten von Bürgerinnen und Bürgern sicherlich ganz besonders Gedanken darüber machen muss, wie sehr er auf Souveränität und eigene Lösungen setzt. Deswegen vielleicht mal eingangs die Frage an Sie, so ungefähr geschätzt, wie hoch würden Sie denn jetzt staatlicherseits derzeit die Abhängigkeit von Technologie aus USA und China einschätzen?
Also zu hoch auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine Zahl im Kopf. Ja, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf. Das wäre auch der Blick in die Glaskugel. Ja. Ich glaube auch nicht, dass man das seriös wirklich berechnen kann. Jedenfalls, ich kann das nicht mit einer ausreichenden Verlässlichkeit. Aber was ganz klar ist, ist, wir haben uns hinsichtlich vieler Hardwarekomponenten von China zu sehr abhängig gemacht und hinsichtlich sehr vieler Technologien von den USA. Und das ist nie gut. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich das abschneiden will und sagen, wir machen jetzt alle unsere Chips selber. Wird ein bisschen schwierig, weil da fehlen uns die seltenen Erden für. Und da kann ich noch so tief buddeln, die werde ich wahrscheinlich hier nicht finden. Und es ist auch nicht gut zu sagen, wir schneiden uns von den Hyperscalern ab, von der KI ab, die aus den USA kommt. Denn das würde ja bedeuten, dass ich das ganze Land oder den ganzen Kontinent abschneide von einer Entwicklung, die da draußen stattfindet. Und wenn wir nicht Teil davon sind, dann sind wir irgendwann nur noch, ja, allerhöchstens der Markt. Aber wir spielen nicht mehr mit auf diesem Spielfeld. Deswegen ist mein Wunsch und auch die Strategie des Ministers und des Ministeriums, wenn wir denn abhängig sind, dann sind wir nur so abhängig, dann ist diese Abhängigkeit nur dann etwas Negatives, wenn es keine Gegenabhängigkeiten gibt. Wir müssen Player am Markt sein. Wir müssen so stark sein, dass auf der anderen Seite niemand sagen kann, ich schalte euch das jetzt ab, weil die Person oder der Staat muss viel zu viel Angst haben, dass auf der anderen Seite wir dann abschalten. Und dahin zu kommen, dieses Level Playing Field, auch selber Komponenten zu entwickeln, selber relevant zu sein, das ist etwas, was unsere Strategie sein sollte. Und dann können wir gerne bestimmte Dinge von woanders beziehen. Das ist der Vorteil in einer globalisierten Welt, dass es komparative Vorteile gibt. Aber eben in beide Richtungen. Und da müssen wir stärker wieder drauf bauen.
Da hat man definitiv auch das Gefühl, dass es wirklich ein Erwachen gibt. Ich erinnere mich daran, dass wir hier auf dieser Bühne mit der IT-Security-Community oft über das Thema Hackback diskutiert haben. Also letztlich die Frage, dürfen wir quasi zurückhacken, zurückangreifen, wenn wir angegriffen werden? Sie alle wissen, der Deutsche Bundestag ist beispielsweise 2017 gehackt worden und sogar IT-seitig richtig lahmgelegt worden eine Zeit lang. Haben wir nichts gemacht. Und was man von Ihnen hört, wir haben jetzt nicht über den Hackback gesprochen, aber dieses, wir wollen auch mit am Hebel sitzen und nicht nur gucken, dass die anderen am Hebel sitzen, ist definitiv ein neues Bewusstsein, was, glaube ich, die Debatte und auch möglicherweise die Handlung ein Stück weit nach vorne raus prägt.
Also ich möchte nicht sagen, dass wenn eine Seite sich illegal verhält oder gegen die internationalen Handelsnormen verstößt, Klar. dass wir das dann auch tun. Ich glaube, das sollte man auf keinen Fall tun, sich dann auf das Niveau herabbegeben. Aber wenn die andere Seite ein starker Handelspartner ist, sodass sie Handelsmacht hat, dann will ich selber auch ein starker Handelspartner sein, damit ich auch Macht habe. Und dann bin ich wieder pit-pat.
Absolut, das wollte ich Ihnen auch gar nicht unterstellen. Ich glaube, wichtig ist, man will nicht erpressbar sein und genau. Man muss was dafür tun, nicht erpressbar zu sein.
Ja.
Und was dazu natürlich auch gehört, ist manchmal auch was dafür zahlen zu wollen. Gerade in der Digitalisierung, wie in anderen Bereichen auch, ging es in den letzten Jahrzehnten ja auch darum, einfach möglichst effizient, günstig einkaufen zu können, die beste und günstigste Lösung. Und da muss man natürlich sich schon die Frage stellen, ist das sozusagen der Weg nach vorne raus, um diese Souveränität auch wirklich zu unterstützen?
Absolut.
Deswegen würde ich auch gerne nochmal von Ihnen wissen, was können Sie, was kann der Staat machen, was können staatliche Akteure tun, um diese Abhängigkeit zu überwinden und zu minimieren? Und wie wichtig ist es auch in dem Zusammenhang, dass der Staat in Europa, in Deutschland einkauft, selbst in die Entwicklung von Technologie investiert?
Ich glaube, das Letzte ist sehr wichtig, die Investition in die Entwicklung von Technologie. Es wird dann auch immer der Begriff des Staats als Ankerkunde bezeichnet. Ja. Natürlich sollte man auch dort kaufen, wo, sagen wir mal, wo der Staat zu Hause ist. Aber nicht in einem Sinne eines apodiktischen, wir kaufen jetzt nichts mehr von draußen. Und schon gar nicht im Sinne, dass wir schreiben der Wirtschaft vor, was sie zu tun hat. Denn dann würde ich der Wirtschaft möglicherweise Marktnachteile aufoktroyieren, die nicht sinnvoll sind, wenn ich wieder auf dieses Level Playing Field möchte. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass der Staat sich auf jeden Fall bewusst ist, was er da einkauft und was angewendet wird. Und auch welche Downside, vielleicht auch Hidden Downside, diese vermeintlich billigen Einkäufe mit sich bringen. Und wir haben doch schon als Kinder gelernt, dass das der billigste Einkauf häufig nicht der günstigste ist. Da müssen wir auch im Digitalbereich hin.
Kauft man immer zweimal, dann sagt man, ne? Bevor ich das Publikum auch einbinden will, denn Frau Hölscher, wir sind ein Community-Space und uns ist auch immer wichtig, die Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer mit zu integrieren in unser Gespräch, wollte ich nochmal ganz kurz auf das Thema seltene Erden zurückkommen. Wir als Mobilfunknetzbetreiber verkaufen auch Smartphones und wissen, dass sehr viele Menschen sehr viele davon unbenutzt in der Schublade liegen haben. Und da wollte ich einfach nur kurz darauf hinweisen, dass gerade beim Thema seltener Erden jeder auch die Möglichkeit hat, selbst einen ganz kleinen Beitrag zu leisten, um diese Abhängigkeit zumindest zu reduzieren, indem man einfach Geräte recycelt, anstatt sie in der Schublade liegen zu lassen und damit auch zur Souveränität Deutschlands beitragen kann. Aber nun möchte ich zu Ihnen, meine Damen und Herren, und gerne auch fragen, ob es Fragen im Publikum gibt. Nicole hat das Mikrofon und kommt schon dabei. Vielleicht einmal gerne ganz kurz vorstellen und wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit, also knappe Fragen.
Rupert Reinhardt, Berliner und häufiger Gast hier. Eine Bemerkung zum neuen Ministerium, das ist ja eigentlich so ein Urknallmoment. Wie haben Sie da rekrutiert? Nur für intern kriegen Sie da auch Leute von außen? Da müssen ja auch irgendwie mal Nerds rein aus Friedrichshain oder was. Der zweite Gedanke, Ihr Beispiel war mir zu sehr Symbolpolitik. Warum nehmen Sie nicht sowas wie die Bundes-ID, führen die ein, zusammen mit einer Selbstverpflichtung, zeitlich abgestuft, jede Frage nur einmal zu stellen? Also wie die Balten das kennen, ist einmal das hinterlegt, die Adresse und der Name und das Geburtsdatum und alles Weitere, darf man nicht mehr weiter fragen, weil Sie ähnlich wie beim Deutschland-Ticket dann so eine Zusammenarbeit von oben her erzwingen, gerade auch im föderalen Staat. Und eine ganz kurze Bemerkung zu diesem blöden Nationalismus. Also Apple und Jonathan Ivey berufen sich auf deutsches Industriedesign und Dieter Rams, der alte Herr, wohnt noch in Kronberg. Jeder Tisch in einem Apple Store kommt von einem deutschen Mittelhändler. Das Glas, die Treppen aus Österreich, der Bewegungssensor von Bosch. Also ich bin wirklich gegen diesen Nationalismus, ja. Karp, der Palantir gegründet hat, hat in Frankfurt bei Habermas Philosophie studiert. Also kommen wir bitte weg von in der vernetzten Welt von diesem Nationalismus.
Ehrlich gesagt würde ich mich wohler fühlen, wenn das Betriebssystem und nicht der Tisch von Apple aus Deutschland kommen würde. Aber natürlich haben Sie recht, es hilft auch nichts, die Souveränitätsdebatte mit einer Deglobalisierungsdebatte zu verknüpfen. Das, glaube ich, ist aber auch gar nicht das Ziel dieser Diskussion. Der Urknallmoment, Frau Hölscher, wie sehr lockt der Urknall die Nerds an?
Sehr. Wie entsteht ein neues Ministerium? Wir sind zunächst mal auseinandergesetzt oder zusammengesetzt aus Stücken, die wir aus anderen Ministerien bekommen haben. Da sind die Menschen mitgekommen, die auf den Stellen saßen. Ob das jetzt spezifisch mehr Nerds sind als in anderen Ministerien? Ich glaube, so gerade in dem Digitalthema haben die sich schon gesammelt. Also da sind, man sagt ja immer, dass die deutsche Verwaltung voller Juristen ist. Ich bin selber Betriebswirtin. Ich habe da schon sehr viele Nicht-Juristen jetzt getroffen, gell? Also wir sind schon ein bisschen nerdiger. Wir haben außerdem zusätzliche Stellen bekommen. Das ist das Starterpaket für ein neues Ministerium. 150 Stellen und haben erstmal im Bund ausgeschrieben und haben über 2000 Bewerbungen. Also die wollen alle zu uns. Und wenn der Urknall, wo alles zusammenkommt, das Sinnbild ist, ich glaube, das passiert gerade. Wir sind dabei, auch Stellen zu earmarken, damit sie für Externe vergeben werden. Denn wir wollen auch von außen Kapazität und Ideen und Wissen reinnehmen, damit wir eben nicht nur im eigenen Saft schmoren. Das machen wir aber abgestuft in diesen drei Schritten. Erstmal die Leute, die wir kriegen. Im zweiten Schritt die Leute, die zu uns wollen, aus der Bundesverbeamtung, weil das ist so vorgesehen und ist auch der einfachste Schritt. Und da gibt's auch viele Nicht-Juristen, sondern Menschen, die Nerds sind. Ich würde mich selber auch so bezeichnen. Und dann kommen sicherlich auch noch welche von extern dazu. Abgesehen davon können wir uns auch nicht retten vor Initiativbewerbung von Nerds oder Nicht-Nerds aus der echten Welt da draußen. Bund-ID und Once Only, was Sie als zweites angesprochen haben, die Bund-ID ist das, was ich in der Wallet gesagt habe. Die landet da drin und dann ist die in dem Sinne verpflichtend, als dass sie nach und nach den normalen Personalausweis ersetzen wird. Wir sind auch dabei, alle Register umzustellen, indem wir, das ist im Identifikationsnummern, Gesetz, doch irgendein Wort fehlt. Und da wird zugespeichert die Steueridentnummer, weil das die einzige Nummer ist, die in Deutschland für einen Menschen ab Geburt automatisch vergeben wird und die an einer Stelle zentral gehostet wird, nämlich im Bundeszentralamt für Steuern. Und das zusammen mit den europäischen Vorgaben zu Once Only, dass wir nämlich Daten zukünftig ab einem Zeitpunkt X nur noch einmal erheben dürfen, wird dazu führen, dass genau der Effekt, den Sie gerade beschrieben haben, entstehen wird. Problem im Moment: Die Personenstandsregister liegen in den Kommunen. Die Kommunen, wir haben 11.000 Kommunen, sind so angebunden, wie sie angebunden sind. Da gibt's welche, die sind ganz weit vorne und andere, da geht montags der Bürgermeister in den Keller und schaltet den Rechner an. Und in dieser Bandbreite müssen wir alle mitnehmen. Das tun wir gerade und das wird auch klappen. Und dann gibt's das, was Sie beschrieben haben, vielleicht noch nicht morgen, aber ziemlich bald. Und das auch ohne Nationalismus. Also da bin ich völlig bei Ihnen. Danke.
Wunderbar, Sie haben noch geschrieben, es ist eben ein Teamplay. Ich glaube, jeder, der schon mal eine Geburtsurkunde neu beantragen musste, wusste, da muss man zurückgehen an dem Ort, an dem die erstmals ausgestellt worden ist. Und da sind die Prozesse nicht harmonisiert und da muss man eben auf diese Reise, das zu digitalisieren und harmonisieren, auch wirklich dann alle mitnehmen. Wir haben noch Zeit für eine Frage und wunderbar, das Mikrofon geht zu Mirko.
Danke, Nicole. Danke, Philipp. Mirko Dragowski, eine Frage zum Zusammenspiel mit den Fachministerien. Sie haben ja beschrieben, Ihre Philosophie sei einfach machen in Ihrem Haus. Meine Frage ist, wie weit brauchen Sie die Fachministerien? Binden Sie die Fachministerien ein bei der Bewältigung der Herausforderungen? Und welche Kultur nehmen Sie da wahr bei den Kolleginnen und Kollegen? Also passen die sich Ihrer Kultur an, Ihrem Tempo? Oder ist das noch eine Frage der Übersetzungsarbeit?
Als das neue Ministerium gegründet wurde, hat da, glaube ich, keiner in einem der Fachministerien gesessen und gesagt, so endlich kommt jetzt einer und erklärt uns, wie wir unseren Job zu machen haben. Insofern, das war schon eine gewisse Überzeugungsarbeit. Aber uns gibt's jetzt ein halbes Jahr. Wir haben eine Modernisierungsagenda des Bundes. Da haben alle Bundesministerien drauf eingezahlt, haben selber Sachen reingeschrieben, die umgesetzt werden sollen und die sie auch selber einzahlen. Und da stehen auch ganz viele Dinge drin, die nur mehrere Ministerien zusammen machen können. Unternehmensgründung braucht uns, Wirtschaft, Finanzen, Justiz. Das ist so ein Klassiker, das sind Querschnittsthemen. Und die Bereitschaft ist inzwischen groß. Der nächste Schritt, föderale Modernisierungsagenda, soll diese Woche in die Ministerpräsidentenkonferenz. Auch da werden wir sehen, Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Ebenen. Ja, die wollen zusammenarbeiten. Hin und wieder muss man sie noch ein bisschen locker schütteln. Wir wollen denen ja nichts wegnehmen. Das ist immer so dieser Effekt, so, oh Gott, warum kümmert die Person oder das Ministerium sich, kriege ich das jetzt weggenommen? Kinders, wir haben so viele Probleme, die wir lösen. Da bleibt für jeden eins über. Macht euch keine Sorgen, dass ihr nichts mehr zu tun habt. Im Gegenteil, die Zusammenarbeit läuft inzwischen richtig gut. Manchmal muss man so ein bisschen bohren, aber das ist doch immer so.
Ja, es ist auch ein weites Feld. Sie haben die Modernisierungsagenda erwähnt. Das will ich nicht unerwähnt lassen. Wirklich mal auch zu empfehlen, sich das anzuschauen, was für ein umfangreiches Dokument das ist und wo wirklich vom vereinfachten Wohnungsbau bis zum digitalen Tierhaltungs- oder Tieranmeldung sehr viel umfasst ist. Nicht jedes davon betrifft jeden, aber die Masse der Prozesse, die sich verändern, macht es dann, damit auch jeder Bürgerin und oder Bürger früher oder später merkt, dass sich was verändert. Und das sollte das Ziel sein, denn ein moderner Staat, ein digitaler Staat ist vielleicht ein Staat, dem zukünftig Menschen auch wieder mehr vertrauen. Es gibt eine Vertrauenskrise in unserer Demokratie, in unser politisches System und jeder Moment, der es stärkt, diesem Staat und seiner Leistungsfähigkeit zu vertrauen, stärkt am Ende auch unsere Demokratie. Und deswegen ist, auch wenn es nur ein digitalpolitisches Nerdthema ist vielleicht, der Impact auf die Gesellschaft nicht zu unterschätzen und ausgesprochen wichtig. Frau Hölscher, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie sich heute unseren Fragen hier gestellt haben und darf abschließend noch mal kurz auf die kommenden Veranstaltungen hier auf der Bühne hinweisen. Da würde ich Ihnen den 15. Dezember empfehlen. Vormittags gibt es hier passend zur Weihnachtszeit ein, ja, weihnachtliches Thema. Da geht es um Generationendialog, um die Frage, ob und wie KI und Technologie helfen kann, Einsamkeit zu überwinden. Und das ist in dieser Jahreszeit sicherlich ein Thema, das sehr wichtig ist und dem man sich auch stellen muss als Gesellschaft. Abends wird es dann nochmal ein bisschen unweihnachtlich, leider am 15. Dezember, aber auch ein, also ich sage leider, weil auch ein sehr wichtiges Thema. Dort stellen die beiden Autoren Ferdinand Gehringer und Johannes Steger ihr Buch Deutschland im Ernstfall vor und diskutieren mit der grünen Abgeordneten Agnieszka Brugger hier, ob unser Land ausreichend auf einen Krisenfall vorbereitet ist oder was da noch zu tun ist. Kommen Sie gerne wieder hierher, zum Beispiel am 15. Dezember oder wann anders. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch und Ihre Teilnehmer an dieser Veranstaltung und nochmal herzlichen Dank an Sie für Ihren Besuch.
Sehr gerne, danke.
Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie uns verbunden.